Herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Nach dem Mittagessen immer ein bisschen sportlich. Die Fressnarkose schlägt zu bei allen. Aber ich werde probieren, da in einen Sprint überzugehen, sodass wir nicht einschlafen. Zu meiner Person, ich bin Alpinwissenschaftler, ich bin Berg- und Skiführer, ich bin staatlich geprüfter Skilehrer, ich bin Sachverständiger, bin Expertenmitglied im Korridorium für alpine Sicherheit. Das ist die Theorie. Rechter Fuß, das ist die Praxis. Also die Kompetenz ist auf dem Papier vorhanden. In der Realität schaut es anders aus. Wir gehen aber jetzt gleich in die Realität. Ich freue mich, dass ich viele bekannte Gesichter sehe, mit denen ich oder auch unsere Firma schon oft zu tun gehabt hat. Und ich rede über alpine Gefahrenpotenziale, Klimawandel und alles drumherum. Ja, da sieht man so einen Felssturz. Das sind einfach die Beispiele, die wir tagtäglich aus den Medien sehen, die viele von euch aus der eigenen Anschauung kennen. Es tut sich was am Berg, aber nicht erst seit heuer, sondern eigentlich immer schon. Und alles, was ein Meter über dem Meeresspiegel ist, wird früher oder später dahin transportiert werden. Und das geht halt beispielsweise auch so. Ein Beispiel, ein konkretes aus dem Wilden Kaiser. Da sieht man so einen Ablösebereich von einem Felssturz. Mei, soweit. So unspannend ist ja der Gefahr, die man hat am Berg. Aber das Problem ist, dass der Felssturz da oben außer über 1, 2 und da unten ist der dritte Weg, über drei Wege drüber gegangen ist. Und dann wird es spannend, vor allem für den Wegehalter, das ist in dem Fall der Alpenverein. Wie geht man damit um? Ist das jetzt ein Risiko? Weil das realisiert sich natürlich nachher in der Umgebung von Menschen, die da sind, dass man überhaupt nicht mehr tragen kann, oder sagt man, mei, das hat es immer schon gegeben, diese Sturzhalden, wie man es halt überall in den Bergen oder in manchen Berggebieten sehen, die Steine hat ja niemand draufgetragen, sondern die sind ja von oben runtergekommen. Also wie geht man damit um? Und über das will ich jetzt ein bisschen reden. Dass es massive Veränderungen im Naturraum des Hochgebirges und auch im Gebirge gibt, ist ja ohne Frage. Werden wir jetzt von da hinten nicht viel sehen, außer so eine Felsbarriere. Aber vielleicht, wenn ich da diese zwei Linien eintrage, dann sieht man beispielsweise da oben Wegmarkierungen, die jetzt irgendwo in der Felswand sind. Dann die gelbe Linie, da sieht man eigentlich so ein Halteseil, ein Drahtseil. Und herunten ist der aktuelle Weg. Aktueller Weg heißt Weg vor 3 Jahren. Mittlerweile ist der Weg ganz woanders. Das ist der Weg Zustieg zur Oberwalder Hütte im Glocknergebiet, ein wichtiger Stützpunkt. Und aufgrund des Abschmelzens des Gletschers hat man jetzt plötzlich Felswände da zu durchklettern, die man früher mehr oder weniger am Schnee relativ problemlos gemacht hat. Und mit sowas ist man konfrontiert, also beispielsweise, dass die Gletscher absinken, einsinken und die Übergänge schwierig werden. Thema Permafrost ist in aller Munde der Permafrost. Ich meine, ich sage es euch ganz klar, der Permafrost, der ist schon langsam so quasi aufgejausend, der ist nämlich nirgends mehr, außer, ich sage jetzt mal, wir haben so 3200, 3500 Meter auf den Nordseiten, auf der Südseite in die Ostalpen, ist der Permafrost weg. Das Problem ist aber noch da, nämlich, das sieht man da ein bisschen, der Permafrost in den hohen Gebieten, wo es also so quasi über das Jahr drüber unter 0 Grad hat, führt dazu, dass einfach die Felsgefüge, die Spalten eisgefüllt sind und das Ganze zusammenhält. Wenn das Schmelzen anfängt, habe ich also so quasi das Eis weg und ich habe was extrem die Reibung herabsetzt, nämlich das Wasser, und da kommen diese ganzen Bereiche in Bewegung. Wenn man da nur schaut, links oben ist ein Bild vom E.H. Compton, also vielen von euch wird der E.T. Compton ein Begriff sein, der berühmte Gebirgsmaler. Das war der Sohn, der Unbegabte, der war auch begabt, aber nicht so berühmt wie der Vater. Und der hat das Matterhorn da gezeichnet. Und dieses Matterhorn, da ist die Nordwand im Schatten, das ist die Ostwand und die war da voll vereist. 1920. Und jetzt, oder eigentlich schon seit vor 10 Jahren war das, ist die frei. Und das ist irgendwie das, wo man sieht, eh klar, dass das mit dem Schmelzen einhergeht. Und das Wasser ist halt einfach der Beschleuniger für das Ganze. Wie gesagt, wo geht das hin? Jetzt hat man das Wasser noch da. In Verbindung mit dem Schuttkörper, der dort entsteht, wird das unter Anführungszeichen beweglicher alles und das geht am Berg runter. Wie lange geht das? Ja, bis wieder ein neues Gleichgewicht eingestellt ist. Und das ist die gute Nachricht. Das heißt, das bröselt jetzt zwar einmal, aber dann alles, was locker ist, ist irgendwann herunten, ein neues Gleichgewicht Gleichgewicht stellt sie ein und dann ist er wieder stabil. Also es geht nicht ewig weiter. Was ist denn über den Permafrost hinaus im Naturraum für uns problematisch? Das sind die Starkniederschläge, die deutlich zunehmen im Rahmen der Klimakrise, wo einfach die Schleppkraft der Flüsse extrem zunimmt, dass einfach diese Schuttkörper mobilisiert werden. Also die sind in kurzer Zeit der viele Niederschlag, der also zu Moorstößen und so weiter führt. Aber auch diese Trockenphasen, weil die sehr langen Trockenphasen, da sehen wir auch gerade den Steinschlag betreffend, dass dadurch, also unter Anführungszeichen, mehr Lockermaterial wieder beschleunigt werden kann oder mobilisiert werden kann. Also heißt, alles, was wir jetzt so im Sinne, im Rahmen dieser Klimakrise sehen, ist nicht dazu geeignet, dass es also die Naturgefahren bremst. Aber wie gesagt, das ist jetzt einmal, wir haben jetzt einen neuen, unter Anführungszeichen, Zustand atmosphärisch und der gibt da dann wieder ein neues Gleichgewicht. Und, das muss ich jetzt auch noch als Bergführer sagen, wir haben jetzt schon Anstiege, die sind mittlerweile wieder viel, viel besser wie vor einigen Jahren, weil sich das total beruhigt hat. Oder wir haben manche Anstiege, die sind gletscherfrei. Davor war das irre Struggle, dass man da über die Spalten und über die Eiszungen drüber kommt und jetzt ist es eisfrei und es geht auf einmal. Also es wird nicht alles immer nur schlechter. Ein bisschen was wird besser. Okay, also Veränderungen im Naturraum, ich muss mich ein bisschen beeilen, aber ich kann ja irre schnell reden. Es gibt auch Veränderungen im Mindset der Nutzerinnen. Einfach, wenn man am Berg geht, nachher geht man halt um, einer fliegt vom Weg runter und nachher sagt man, okay, jetzt ist er weg, der Sepp, und nachher sagt man gleich, das wird teuer. Teuer für den Wegehalter, weil es kann ja nicht sein, dass der Sepp schuld ist, sondern da muss ja wer anderer schuld sein. Eben, der den Stein da oben runterlassen hat, das war aber ein Gams, okay, den erwischen wir nicht, dann ist es der Wegehalter. Und das Zweite, was man in Sepp nachschreit, hast eher Versicherung. Gell? Eine Versicherung musst du dann wieder gut machen. Das passt aber. Und jetzt springe ich ganz kurz ins Risikomanagement und da ist bei der Risikosteuerung eine Maßnahme, ein Risikotransfer. Und Transfer kann man zum Beispiel versichern. Das passt ja. Gell? Also wenn man einen Schaden hat und man den versichert, dann denkt man sich, ja, Gott sei Dank habe ich die Prämie nicht umsonst gezahlt. Gell? Das passt ja. Wenn das aber nachher Leib und Leben betrifft und dem das Kind tot ist, tragischerweise, da nutzt der Versicherungsbeitrag ja, relativ wenig. Ist auch was, aber zu wenig. Das heißt, es geht auch um Risikowahrnehmung, Risikoakzeptanz, auch von den Nutzerinnen ausgehend, und es geht auch um den Begriff der Eigenverantwortung. Der ist viel zitiert, aber er ist auch gar nicht so schlecht. Das sage ich jetzt auch wieder, als wäre der mit dem beruflich relativ viel zu tun hat, was auch, wenn es zu Schäden kommt und so, dass es gar keine Eigenverantwortung mehr gibt, das sehe ich nicht so. Man darf nur nicht auf die Gerichte gehen. Der Werner kennt das gut. Das Problem ist, gerade im Zivilverfahren meine ich jetzt, es wird natürlich alles geklagt, das geht aber, da darf man nicht sagen, ja, es ist keine Eigenverantwortung mehr da. Da sind ja andere Motive dahinter. Gell? Man darf das also nicht immer an diesen Verfahren festmachen. Gell? Aber auf jeden Fall, es gibt ein geändertes Mindset für die Nutzerinnen und eins, was uns in den Alpen extrem beschäftigt ist, dass es beispielsweise so Bilder gibt, dass es gut tut, wenn man Kühe knuddelt. Also Kühe umarmt, das ist für die Seele gut. Auf einer Farm in Stadt New York kann man das für 67 Euro pro Stunde machen. Kann man die Kuh umarmen. Das ist ja volle Feind, die hat so schöne, braune, große Augen und so, dann kannst du das ja draufhängen. Aber bei Mutterkuhhaltung im alpinen Raum, wo wir sind, geht das nicht gut aus. Das Problem ist nachher, bis du das da kommuniziert hast und so, und dann die Hundeproblematik noch dazu, ist nicht so einfach, aber das ist ein bisschen ein Mindset, weil die lila Milka-Kuh ist einfach eine nette. Gell? Ich lasse das da stehen. Das ist einfach jetzt ein Befund. Gell? Nein, die Veränderung im Verhalten der Nutzer. Es ist nicht so, dass das nicht früher auch gegeben hat. Und da sind früher Leute barfuß und nackt aufgegangen auch schon. Und das in die 20er Jahre, das war eine eigene Bewegung. Aber das Problem ist, dass das einfach in die Fläche geht. Und es gibt einfach Leute, die auch damit ihre Social-Media-Kanäle bespielen, dass sie jetzt einen 4000er in der Schweiz mit Flipflops oder wie der junge Mann oben ohne begangen ist. Das heißt, sein Medienprofil schaut so aus, ich gehe möglichst viele 4000er in der kurzen Hose mit den Flipflops. Und das ist ein Verhalten, mit dem man natürlich konfrontiert ist, aber was tut man da? Auch als Retter, ich bin ja ein Bergretter an, das habe ich zuerst vergessen. Also, wie gesagt, maximal kompetent. Was tut man mit so einem? Gar nichts tut man mit dem. Da schaut man hin und sagt man, hoffentlich kriegst du keinen Sonnenbrand und komm wieder gut runter. Aber wenn du hinfällst oder wenn du zu kalt wirst und wenn du morgen einen Schnupfen hast, dann jammer nicht. Gell? Und denen schenkt man nicht zu viel Acht. Aber man wird da oft so ein bisschen hintrieben. Diese Nutzungen gibt es halt einfach. Man ist eh gut, wenn sich junge Leute kreativ mit dem Berg auseinandersetzen. Veränderungen in den Fähigkeiten der Nutzer, das stellen wir auch fest. Also ich weiß nicht, ob man den von hinten sieht, da hockt einer. Also jeder normale Mensch, normal, hat man heute schon gehört, ist relativ, aber jeder Mensch, der durchschnittlich sportmotorisch befähigt ist, da rauf und da runter zu gehen, also unfallfrei, der kann da auch runtergehen. Aber es gibt halt Leute, die kommen nachher aus Räumen, die alle eben sind, und dann rutschen die auf dem Arsch auf und an. Ich sage das jetzt einfach einmal so, den Begriff streichen, das wird aufgezeichnet. Ich entschuldige mich höflich für den Begriff Arsch. Ich wollte hintern sagen. Nein, also das sehen wir halt einfach. Und das ist auch ein Zeichen, dass es ist ein buntes Volk, das am Berg unterwegs ist. Und was tun wir damit? Machen wir uns lustig über den? Nein, man lächelt vielleicht innerlich und fragt, ob man dem helfen kann. Aber das ist ja in Wirklichkeit nicht wahnsinnig schlimm. Der gefährdet ja eigentlich normalerweise niemand anderen, sondern maximal sich selber. Ob das Erlebnis so toll ist, sei dahingestellt. Auf was ich aussehen will, ist einfach, das Mindset ist anders, der Naturraum ist anders, die Fähigkeiten sind anders und ich bin ja Mitglied im Kuratorium für alpine Sicherheit und ein bisschen drückt es über die Unfallzahlen auch aus. Und ich habe jetzt nur bis 21 die Daten rausgeholt auf die Schnelle und das, die obere magentafarbene Grafik, das sind die Verletzten. Und wenn man schaut, von 2012, 13, von 1000 auf jetzt ungefähr 1500, ist schon ein Anstieg. Also da kann man nicht sagen, da ist nichts. Das sind die Unverletzten, die gebogen werden. Das wird auch immer mehr, das nennt man blockiert. Das sind Leute, die einfach gehen und nachher sagen, jetzt traue ich mich aber nicht mehr weiter, jetzt muss mich wer holen. Ist aber auch fein. In der Bergrettung, in der Flugrettung, wir predigen das ja auch immer, dass man sagt, hey, bitte ruft zusammen, bevor es blüht, bevor das Unglück passiert ist. Man holt euch ja total gern. Klar, sagt man nachher, Todel, aber das hat man sich verdient. Das gehört dazu, das hat man sich hart erarbeitet, dass man dann ein bisschen ausgeschimpft wird. Ist das früher so gewesen? Ja, da ist man auch ausgeschimpft worden. Und vom Papa hat man eine Watschen gekriegt. Da entschuldige ich mich jetzt auch, mein Vater hat mich nie geschlagen. Was ich sagen will, was total gut ist, ist die Anzahl, das sind die Toten, nämlich da herunten, die ist nicht so dramatisch gestiegen. Also das ist echt ein Jahr gewesen, das 2012er Ausreißer nach unten, aber diese ungefähr 110, 115 Alpintoten beim Wandern, die haben wir auch immer. Da sind auch viele Herzinfarkte dabei. Also wenn es jetzt wirklich um Sterben geht, da geht es nicht so auf, wie wir ums Verletztsein. Ist ein Befund einfach. Eben Haftungsängste. Ich habe mir übrigens das Logo gestellt, weil das hat mir so taugt. Natürlich wir, haben mir gedacht, das passt doch super. Das habe ich da überall aufgetan. Wahrscheinlich ist das eine Urheberrechtsverletzung an den Grafiker gegenüber. Das passt jetzt gut zum Recht. Es gibt Haftungsängste bei den Wegehalterinnen. Das ist ja so, man hört immer wieder Horrorgeschichten, das sind Gott sei Dank einzelne Episoden, muss man einfach auch so sagen, wenn man bedenkt, wie viele Leute das am Berg unterwegs sind, auf, sage ich jetzt mal, in dem Ostalpenraum 40.000, 30.000 Kilometer Wanderwege, dann sind so ganz einzelne Geschichten natürlich möglich, dass es auch mal anhängig wird in der Justiz. Aber wenn man sich nur den 13-19er anschaut, diese Wegehalterhaftung, die sagt halt nicht mehr, nicht weniger, dass sich ein Weg in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden muss. Und ordnungsgemäß, das ist jetzt nicht besenrein, also da dürfen typische Hindernisse sein, so wie das, dass da sowas runtergefallen ist, da geht man da aus Nummer, das ist natürlicher ordnungsgemäßer Zustand. Man kann nicht am Berg ausschließen, dass einmal ein Stein einrollt und wenn ich da vorbeigehen kann, dann passt das. Also die muss man nicht wegtun. Und über das werden wir jetzt noch ein bisschen reden, was man da tun kann. Genau. ordnungsgemäßer Zustand. Vielleicht das nur zu der Haftungsangst bei Wegehalter. Die österreichischen Gefängnisse sind tatsächlich nicht voll von ehrenamtlichen Tourenführerinnen des Alpenvereins, der Naturfreunde oder des ÖSVs, wenn sie im Skibereich tätig sind, und auch nicht von Wegewartinnen. Ja, also diese strafrechtlich anhängenden Prozesse, die damit geendet haben, dass eine Freiheitsstrafe unbedingt anzutreten ist, die kennen wir nicht. Gott sei Dank. Und das hat auch viele Gründe. Dass eine Besorgnis herrscht, ist gut, weil das heißt ja, dass man es ernst nimmt. Das heißt aber nicht, dass diese Sorgen also quasi unbedingt auf Basis der Tatsachen bestehen. Warum auch? Weil es beispielsweise so etwas wie ein Haftungsprivileg gibt, in dem 13-19er, dass man sagt, ich muss vorsätzlich sein oder grob fahrlässig. Und vielleicht nur zur Bestimmung. Fahrlässig ist, das kann auch einem durchschnittlich sorgfältigen Menschen gelegentlich oder irgendwann einmal passieren. Grob fahrlässig ist, einem durchschnittlich sorgfältigen Menschen passiert das nimmer. Und damit ist schon erledigt, weil unsere Wegewartinnen und Wegewarte, die, wenn die eine Gefahr sehen, dann beheben die. Und die gehen nicht vorbei und sagen, ja mei, ich werde schon nichts sein. Das sind echt anständige, tolle Frauen und Männer, die sich um das kümmern und vorsätzlich, da müsstest du quasi diesen Schaden auch billigend in Kauf nehmen. Das heißt, du hast eine Brücke beispielsweise und du siehst, die ist schon total abgemoscht und dann stößt die drunter hin, wartest auf die nächste Wandergruppe und sagst, jetzt bin ich neugierig. Ich glaube nicht, dass die haltet. Also wahrscheinlich haltet es nicht, also ich gehe nicht drüber. Und nachher lass die drüber gehen, wenn die dann runterstürzen. Ja, nachher bist du als Wegehalter natürlich haftbar. Aber kennt ihr irgendjemanden, der das tat? Ich kenne keinen, Gott sei Dank. Ja, und deswegen wird sowas nie sein, dass man sagt, ah, jetzt warte, bis sich der an das Geländer lehnt, weil das Geländer ist morsch und dann fliegt er hinten runter. Nein, da sagt man, stopp, das Geländer weg, ein gescheites hin. Ja. Okay, was ist das Problem noch? Wir haben eine riesige Infrastruktur, das ist halt schon ein paar Mal gefahren. Das ist ein Auszug aus der Wegedatenbank, jetzt beim ÖRV, die gibt es auch live. Diese roten Wege sollen einfach nur mal zeigen, wie viel und wie dicht das Netz ist. Und auch die Tourismusverbände, die Gemeinden, Bergbahnen, die sind wirklich mit einer Infrastruktur da am Berg beschäftigt, die unglaublich dicht ist und unglaublich aufwendig ist. Und wenn man da sagt, allein in dem Bereich, da sind noch 8500 Infrastrukturpunkte drinnen, also diese Wegweiser oder Bankerl oder siehst nur irgendwas. Also das ist echt eine Aufgabe. Brauche ich bei euch nicht sagen, was ist jetzt meine fachliche Beurteilung aus dem Befund aus, ich bin ja als Gutachter da. Ja, wir haben einen sehr dynamischen Naturraum, wir haben sehr dynamische Nutzerinnen und das Ganze auf dem Untergrund von einer historisch gewachsenen Infrastruktur, die natürlich nicht für Klimakrisen gebaut wurde und nicht für die Anzahl an Menschen mit den besonderen Bedürfnissen. Das heißt, da geht natürlich dann was nicht so zusammen. Das Ergebnis kennen Sie alle. Was ist die Lösung? Die Lösung ist zum Beispiel, was wir mit unseren Partnern, mit dem Alpenverein oder eben mit Günther bei den Wanderdorf haben wir schon sowas gemacht, auch mit verschiedenen Tourismusverbände vor Ort, dass wir einfach sagen, hey, macht ein Wegekonzept. Das sind so 6 Bereiche oder 5 Bereiche und das schauen wir uns schnell an. Das erste ist, dass man einfach eine Wegewahl, eine Auswahl macht, dass man einfach sagt, okay, welche Bedeutung hat der Weg, von der Frequenz, von der Historie, wie groß ist der Betriebsaufwand, der heute den und gibt es Nutzungskonflikte. Und dann sage ich, welchen Weg ich nehme. Und das zum Beispiel ist von der Notkette, die roten Punkte sind nicht Masern, obwohl wir in Tirol aktuell eine Masern-Epidemie haben, 3 Fälle. Das sind alles eigene Wege. Und da sage ich, das da halten wir natürlich nicht, braucht man aber auch nicht, weil die sind sinnlos. Das ist einfach historisch, hat sich das ergeben in dem Nahbereich der Stadt mit einem unglaublichen Verkehrsdruck. Da sind ja 130.000 Leute, davon sind 30.000 Studentinnen, die viel Tagesfreizeit und ein Bewegungsbedürfnis haben und nachher entsteht sowas. Was ich habe, sind aber 2 wichtige Wege und die suche ich mir aus. Und das ist total entscheidend. Und gerade zu den Nutzungskonflikten, wir haben da ein aktuelles Forschungsprojekt, da, DigiTen heißt das, Da geht es einfach auch darum, dass man diese Nutzungskonflikte Konflikte sichtbar macht mit der Uni und so. Weil, wenn ich mir einen Weg dann aussuche, und ich glaube, das habt ihr in den Regionen auch ausführlich gemacht, suche ich mir natürlich nicht den Weg aus, der die meisten Konflikte birgt, sondern den, den ich brauche und den ich durchsetze und der auch irgendeinen Sinn macht. Gell? Okay, dann ist das Schutzziel ist immer für uns wichtig, das hat auch schon mal gefallen oder sicher gestern auch. Ich muss wissen, wie ist der Weg gewidmet. Und die Widmung kann man ablesen an der Schwierigkeitsmarkierung. Die Widmung ist für uns wichtig, weil wir die Schutzziele immer ableiten. Und Schutzziel heißt einfach, was darf passieren. Und bei einem blauen Bergweg oder wie es in der Tiroler Klassifizierung heißt, am Wanderweg, und da gibt es leider dieses große Problem, das muss ich da ansprechen, dass das Ländersache ist und das inhomogen ist in ganz Österreich, das wissen Sie, oder wisst ihr auch sehr gut, das ist ein richtiges Problem, dass einfach man sich über die Grenzen nicht versteht, und ich muss das einfach sagen, im Vorarlberg ist blau, blau-weiß der schwierigste und in Tirol ist das der leichteste, und das kann man nicht tun, also da braucht man über viele Sachen nicht diskutieren. Das, was ich auch heute schon gehört habe, das ist brutal nett und putzig, sage ich jetzt einmal, aus meiner Praktikersicht. Aber das ist die dritte Nachkommastelle. Wenn man nicht einmal ein einheitliches Wegekonzept hat, dann habe ich da einmal, sage ich jetzt einmal, ein richtiges Problem, das man angehen muss. Aber egal, ich will aufs Schutzziel raus, und bei einem Bergweg, am einfachen oder am Wanderweg, da haben wir, was die Naturgefahren angeht, da legen wir das gleiche Schutzziel an wie im Verkehrs- und Siedlungsraum. Und das ist Todesfallwahrscheinlichkeit von 1 mal 10 hoch minus 5. Wo die Zahl herkommt, das ist also eine fachliche Zahl, eine wissenschaftlich fundierte Zahl, und die geht auf Empfehlungen von Fachgesellschaften zurück, und die Wildbach- und Lawinenverbauung beispielsweise in Österreich, die arbeitet auch mit diesen Zahlen. Es heißt, ein einfacher Bergweg, wo Leute unterwegs sind, wo ich von nichts ausgehen kann, die keine Ahnung haben, womit die Turnschuhe unterwegs sind, da mache ich es so sicher, wie wenn es so quasi Siedlungsraum war, also vom Schutzziel. Beim roten Bergweg, die kennen mehr die Leute, denen kann man mehr zumuten, da habe ich ein geringeres Schutzziel. Und beim schwarzen Bergweg, beim schwierigen Bergweg, habe ich nur ein geringeres Schutzziel. Wie gesagt, die Idee dahinter ist einfach, wenn jemand auf dem schwarzen Bergweg geht, auf so einen, da ist in der Widmung der Wege, wie die beschrieben sind, wie die definiert sind, steht schon drinnen, ich brauche eine sehr gute körperliche Voraussetzung, ich brauche Bergerfahrung zur Erkennung und Beurteilung alpiner Gefahren, ich brauche die richtige Ausrüstung und ein paar Punkte noch dahinter. Das heißt, ich muss nicht jeden Weg so quasi gleich sicher machen, und das hilft uns, weil es wäre unmöglich, dass man einen Weg im Hochgebirge, der jetzt da in Osttirol ist, so sicherer macht wie jemand, wie ein Wanderweg oder vielleicht sogar Spazierweg, ist ja halt oft einmal in der Widmung drinnen, der rund ums Dorf geht. Ja, und das ist gut so, das hilft uns. Okay, dann individuelle Umsetzung von dem. Was ist da einer dran? Oder ist es laut? Habe ich auch die Ohren schon eingehaut? Entschuldige mich auch für das. Markierung und Information. Die Markierungen, die müssen schlüssig, sparsam und sinnvoll sein. Was wir nicht wollen, ist Beruhigungsmarkierungen, Bemalungen, Möblierung der Landschaft. Oder auch so Wegekonzepte, jetzt machen wir nur den Spezial-Eventweg und Notreihtafeln dazu. Nein, das braucht es nicht. Das ist umsus, das ist im Sicherheitsgedanken nicht toll. Und auch wenn das eine nette Idee ist, dass ich dann den Kerzengießerweg mache, nachher ist das einfach ein Pest, sage ich, wenn ich alle 20 Meter so irgendeine symbolisierte Kerzen sehe, als Wegweiser. Das braucht es nicht. Wegweiser, Stangen, Stormandeln, also so natürliche Steine, die man aufeinander schlichtet, wo man sieht, das ist nicht durch die Natur passiert, natürlich nicht durch die Natur, sondern es haben Menschen gemacht, das Wegweiser, die nimmt man nur für neuralgische Stellen. Also nicht an jeder Wegkreuzung bitte einen Wegweiser hin. Das ist nicht notwendig. Aber natürlich ein Markierungskonzept zur Lenkung und zur Steuerung der Besucherströme und der Leute, die das benutzen. Und dann sind wir wieder in unserem Raum, und in manchen Räumen ist es halt sinnvoll, dass man mehr macht, in manchen weniger. Aber schlüssig, sparsam, sinnvoll. Informationen zur Widmung, Schwierigkeit, Nutzbarkeit, Sperren und Einschränkungen muss man natürlich kommunizieren, auch wenn es jetzt sind forstliche Sperrgebiete beispielsweise sind oder auch jagdliche, auch sensible Zonen, Naturräume, die man einfach in Ruhe lassen will, oder auch ein Rettungskonzept. Kriegen wir noch dazu. Dann spezifische Informationen. Es ist extrem wichtig, dass man wenn man Gefahrenstellen hat, jetzt sagen wir, jetzt machen wir da eine Gefahrenstelle draus, ist ja auch irgendwer einleuchten, weil da frische Steine auch noch herunten liegen, das ist ein alter, der graue, das sind frische, dass man da eine Tafel hat und das erlaubt der Gesetzgeber auch, dass man gefahrenspezifisch markieren kann. Ich kann nicht in Kärnten an der Landesgrenze eine Tafel aufstellen, Achtung Steinschlag, das geht nicht, aber wo der Steinschlag passiert, da darf ich das tun. Und dann haben wir auch die Nutzerinnen eine Mitwirkungspflicht und sagen, ja okay, wenn das da schon oben steht, Steinschlag, zügig queren, in zwei Sprachen mit einem Piktogramm, das ich verstehe, dann muss ich es halt auch tun und darf mich nicht da aufhucken zum Picknicken. Ja. Wir haben da in Tirol zum Beispiel mit dem Land zusammen, das ist in dieser Kommunikationskampagne, da gibt es einen Feststellungsbescheid für die kleinen Tafeln, da brauchst du keine naturschutzrechtliche Genehmigung dafür, dann kannst du die aufstellen, wenn du ein gescheites Konzept davor gemacht hast. Also das spezifisch kommunizieren ist wichtig. Achtung, das ist überschießend, weil da steht Vorsicht, Absturzgefahr für Schlatterer Paul, der hier schon zweimal abgestürzt ist. Also man muss sich also mit der Warnung nicht an die Leute persönlich richten, wenn sie jetzt besonders sturzanfällig sind. Dann Absicherung von Gefahrenstellen, einbauten Sicherungsanlagen, sparsam, aber homogen. Nicht, wenn man einen Weg hat, am Anfang, wo man noch leicht hinterfährt, die ersten 2 Kilometer, da super viel Seile einbauen und dann, wo man es weit tragen muss, wo es schwierig wird, da macht man dann nichts mehr. Also, weil dann lockt man ja einen Nutzer oder Nutzerin ja geradezu in diese Falle, weil der sagt, ja okay, wenn der Weg so bereitet ist, dann schaffe ich ihn. Auf einmal sind die Seile weg. Das ist nicht gut. Also das heißt, keine Sicherungsanlage, auch wenn nicht unbedingt notwendig, weil die Haftung ist da vollumfänglich gegeben. Wenn ihr nämlich eine Gefahrenquelle schafft, Verkehrssicherungspflicht, indem dass ihr da ein Seil macht, dann werdet ihr ja sagen, ja, was ist denn das für eine Gefahrenquelle? Wenn ihr es macht und das Seil ist gut, ist es noch keine Gefahrenquelle. Wenn aber der Blitz eingeschlagen hat, 3 Steinschläge drüber gegangen sind und von Stahlseil nur noch ein Litzen da ist, na, ist eine Gefahrenquelle und dann bist du dafür verantwortlich. Deswegen unser Rat, alle Wegehalterinnen, keine Einbauten machen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist und wenn sie notwendig sind, dann die ordentlich kontrollieren. Wartung und Instandhaltung, das auch so Brücken, gell? Also angemessener Zustand heißt, dass sie die Nutzbarkeit behalten, im Sinne der Nutzergruppe auch. Die Nutzbarkeit ist nicht von einem schwarzen Bergweg zu erhalten für jemanden, der nicht gehen kann, sondern für jemanden, der die Fähigkeit hat. Das heißt, man kann auch mal über einen Stein drüber steigen und so weiter. Überwartung nennt man das auch, also so quasi das besonders gut machen, ist nicht ideal. Und da auch vor allem die Aufforderung an die Tourismusverbände. Manche haben wir Geld. Die leisten sich eine professionelle Wegemacher-Truppe. Und in deren Verantwortungsbereich sind die Wege dann überdrüber. Dann gehen die ins Nachbarteil, die Wanderer, und auf einmal schaut es anders aus. Und eigentlich aus einer positiv gut gemeinten Initiative entsteht nachher also ein totaler Sprung. Und das ist nicht ideal, dass wenn man so quasi so diese Wartung so überperfekt macht, klingt ein bisschen komisch, gell, aus der Sicht für jemanden, der Unfallprävention machen will, aber die Bergwege sollen ihren Charakter behalten und man muss also nicht Autobahn draus machen. Und alle Maßnahmen sollen der Langlebigkeit der Wege dienen, weil das da finanziert einfach kein Mensch nicht auf Dauer, wenn das alles nur so Einzelaktionen sind. Ich warne da nur zutiefst von Hängebrücken und so Eventanlagen. Gell? Das ist keine Eventanlage, aber sowas kontrolliert man und das macht man einfach im Augenschein. Da brauche ich keinen Holzbaumeister und keinen Statiker. Da gehe ich hin, rüttel am Gelände gescheit, aufpassen, dass ich ihn selber reinfliege, schaue unten rein, ob das morsch ist oder nicht, bohre vielleicht einmal rein, schaukel drum um und wenn das nichts tut, dann passt das. Gell? Also, Funktions- und Sichtkontrollen machen, aber wenn ich eine Hängebrücke mache, dann reicht das nicht mehr. Dann brauche ich einen Statiker alle 2 Jahre und. Also, das sind Sparkassen ohne Ende. Die Kohle, dass du das einmal da baust, hast du gleich einmal mit irgendeinem Topf. Aber du musst es erhalten auch. Okay, da kann ich schnell drüber gehen. Bei manchen Wegen im Hochgebirge macht es einfach Sinn, dass man sich mit der Bergrettung abstimmt. Kein Wegehalter muss ein Rettungskonzept für seine Wege machen. Nur einmal, muss niemand. Aber manchmal ist es schlau, dass ich einfach weiß, okay, gibt es da vielleicht einen Notabstieg, nicht wieder einen neuen Weg, wo kommt die Bergrettung dazu, wo kommt sie weg? Also einfach einmal ein bisschen da mit den kleinen Dingen arbeiten oder einmal einen Unterstand machen. Unterstand heißt nicht ein Biwak. Ein Unterstand ist sowas, wie man es früher als Schäfer oder als Hirte gehabt hat, einfach eine Bretterwand und umgeht ein Dachl 1,5 Meter raus, vielleicht in eine Nische. Da kann man sich auch einmal unterstellen. Ja? Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Bergrettung bitte immer einbinden, wenn es um die Wege geht. Auch die Alpinpolizei, die sind sehr, sehr hilfreich, was das angeht. Und jetzt noch der Schutz vor Naturgefahren, mein eigentliches Thema. Also ich bin schon fast bei der Hälfte. Wie viele Sekunden habe ich noch? Risiken Steinschlag, Blocksturz, Felssturz. Risiko durch Bäume, Totholz. Das ist zum Beispiel, was wir hier in der Praxis sehen, viel schlimmer. Ausbruch in der Frequenz ist viel, viel schlimmer als Felssturz. Haben wir viel, viel mehr. Hangrutschungen, Lawinen, Hochwasser, Moorstöße, aber auch die Risiken, zum Beispiel Herdenschutzhunde, Weidevieh, also die kann beide in die gleiche Kategorie für Wanderer, weil ob die jetzt der Herdenschutzhund frisst oder die Kuh zu Tode trampelt, ist auch schon wurscht. Was ich sagen will, ist, man muss einfach auf diese Gefahrenmomente hinweisen. Ich war jetzt gerade im Trentino mit der Gruppe unterwegs und deswegen ist mir das mit den Herdenschutzhunden ein totales Anliegen, weil das ist mir auch wurscht, ob es der Wolf ist oder der Herdenschutzhund. Die sind gleich bäs. Die Zähne sind gleich spitz. Aber bei den ganzen Sachen, das sind eigentlich typische alpine Gefahren. Steinschlag ist eine typische alpine Gefahr. Im Hochgebirge, im Gebirge, in die Karawanken oder in die, im Wilden Kaiser, da musst du mit Steinschlag rechnen. Und das muss auch niemand verhindern. Das passt. Nur wenn sie außerordentliche Gefährdung haben, nur wenn sie über das hinausgehen oder wenn es atypische Gefahren sind, mit denen man nicht rechnen muss, nachher muss man sich dem widmen. Und wir wollen da auch im Ball flach halten, nicht sofort dann immer große Gutachten oder gerade Baumaßnahmen machen. Ball flach halten, das gilt nur für wenige Problemwege. Sowas wäre zum Beispiel so ein Problem, da ist ein Baum umgestürzt, entwurzelt, der liegt über den Weg. Was tue ich mit dem? Gar nichts. Ich schaue mir den immer wieder an bei meiner Begehung, ob der stabil noch drinnen steht im Bachbett. Und wenn der labil wird, muss ich ihn wegtun. Aber solange der da stabil über dem Weg liegt, schneide ich unten die Äste weg, dass sich keiner die Augen aussticht. Und nachher passt das. Diese Angstschnitte, da sind wir jetzt in Waldrandhaftung und Baumthematik. Gibt es jetzt auch noch hoffentlich bald einmal ein neues Gesetz oder eine neue Regelung. Also insgesamt keine Angstschnitte, nicht jetzt und irgendwie nach und her gehen als Wege halt dann links und rechts 50 Meter die Wege freischneiden. Ökologische Katastrophe. Totholz ist ökologisch höchst wertvoll, das musst du wirklich überlegen, ob du die wegtust. Also da mit Sachkenntnis, mit Hausverstand, auf den Hausverstand komme ich aber noch zu vorzugehen. Und das ist jetzt an dieses Objektivieren des alpinen Hausverstandes, das ist in Klammer zu setzen, weil wir haben also ein Projekt, auch mit dem Alpenverein zusammen, mit dem Land Tirol zusammen, mit der Landesgeologie und der Wildbach zusammen und das ist das Projekt Ragnar. Das heißt Risikoanalyse gravitativer Naturgefahren im alpinen Raum. Und was tut man da? Da berechnet man wirklich, wie hoch das Risiko ist im Verhältnis zum Schutzziel, ob man den Weg offen lassen kann oder nicht. Also das ist eine quantitative Methode, das ist das Risikokonzept dazu. Zuerst wird die Problemstellung erfasst, dann schaut man, welches Schutzziel habe ich? Blauer, roter, schwarzer Bergweg. Dann macht man Risikoanalyse und eine Berechnung. Ich sage es euch gleich, es ist keine Rocket Science. Man rechnet einfach, wie oft ist ein Mensch anwesend auf dem Weg, wie oft ist ein Storn oder Ereignis anwesend auf dem Weg und wie oft sind beide gleichzeitig anwesend. Weil Gott sei Dank, jeder Storn trifft ja nicht, sondern nur sehr, sehr selten. Und das rechnet man aus und dann kommst du auf ein Risiko. Und dann kannst du sagen, wir sind innerhalb vom Schutzziel oder drüber. Und wenn du drüber bist, musst du Maßnahmen machen, Risikosteuerung. Die können baulich sein, organisatorisch sein, raumplanerisch sein. Und dann machst du das und nachher hast du nur die Kontrolle zur Umsetzung. Und dass das alles nicht irgendwie zu theoretisch abläuft, man macht immer eine Plausibilitätskontrolle, indem dass man sich die Unfallzahlen anschaut. Nicht, dass man rechnet, null Risiko und die Bergrettung ruckt alle 2 Monate aus und holt an. Wisst ihr, was ich meine? Also, das ist so quasi diese Objektivierung des alpinen Hausverstands. Und wenn wir das Projekt aufgesetzt haben, haben wir gesagt, nein, wir wollen nicht rechnen, bitte lasst uns nicht rechnen. Weil da kommt oft auch so eine Pseudogenauigkeit raus. Aber das wollen natürlich auch, ich sage jetzt einmal gerade, wenn es Richtung Behörden, Richtung Wildbach geht, die dann total gern modellieren, die dann total gern rechnen, und dann mal rechnen. Okay, ich bin am Ende. Kontrolltätigkeit in diesem Konzept ist das Letzte. Also wie gesagt, ich muss ja das im Sinne dieser Wegehalterhaftung oder in dieser Wegehalterverantwortung, in dieser Verkehrssicherungspflicht steckt drinnen, dass ich mir den Weg anschauen muss. Und bei einem Bergweg hat man Kontrolle einmal jährlich. Also das ist nicht was, wo man nicht drüber hupfen kann, also was unzumutbar ist. Aber wenn man so einen Problemweg hat, dann ist eine Maßnahme zum Beispiel Monitoring, dass man öfter kontrolliert, um zu sehen, ob sich eine Situation verschärft oder entspannt. Und deswegen steht das Kontrolle in der Mitte. Und wie gesagt, ich schaue mal an, was ist naturgefahrenmäßig los, was ist mit meiner Weganlage los, da muss ich sauber sein, alle Halteseile, alle Geländer, die müssen halten. Allenfalls überlege ich mir, hey, braucht es ein Rettungskonzept? Ja, nein. Die Gefahrenstellen durch absichern, dass sie dem der Wegewidmung entsprechen und ich markiere das, aber wirklich mit Bedacht und nicht die Landschaft anmalen. In dem Sinn, ich hoffe, ich habe euch ein paar Einblicke geben können. Herzlichen Dank.